Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Willkommen zu unserem Wahlbarometer, jede Woche ganz aktuell mit den Umfragedaten analysiert von Peter Westenthaler. Schönen guten Abend. Und Josef Czapp.
Guten Abend.
Und wir haben ja diese Woche nicht nur die Bundesumfrage, sprich wie wir die Österreich wählen, da schauen wir auch drauf, aber wir haben ganz aktuell die Wien-Umfrage, denn am 27. April, also in weniger als einem Monat, findet die Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien statt und das wird spannender, als vielleicht mancher vermutet. Da schauen wir gleich einmal rein und als erstes schauen wir auch hier auf die Sonntagsfrage, wie würde Wien wählen, wenn am kommenden Sonntag Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl wäre. Die SPÖ, die würde auf 38% kommen, also die Vierer, diese 40% verpassen, wäre ein Minus von etwas mehr als 3 Prozentpunkten gegenüber der letzten Landtagswahl. Dahinter die FPÖ auf Platz 2 mit 24%, die könnte sich mehr als verdreifachen, deutlich stärker als in der letzten Umfrage, legt fast 17 Prozentpunkte zu. Die Grünen auf Platz 3 mit 12%, ein Minus von 2,8 zur letzten Landtagswahl. Die ÖVP überhaupt nur noch bei 10%. Da ist die Frage, schaffen die es überhaupt noch zweistellig zu bleiben? Halbiert sich, minus 10 Prozentpunkte zur letzten Landtagswahl. Neos kommen auf 9, leichtes Plus. KPÖ links mit 4% knapp nicht drinnen, aber könnte sich eventuell mit etwas Glück ausgehen, dass sie die 5% noch erreichen. Und andere Parteien kommen auf 3%. Herr Czapp, würde in dem Fall mit Ihnen beginnen. Sie sind ein großer Freund und auch Fan von Michael Ludwig. 38% ist nicht das Wunschziel. Da hört man immer aus der SPÖ sind die 40%. Es ist aber trotzdem deutlich Platz 1. Es ist aber, und das ist das Spannende, es würde sich keine Zweierkoalition in Wien ausgehen mit den Neos. Das heißt, man bräuchte einen dritten Partner, die ÖVP. Wie sehen Sie diese Umfrage?
Wenn man keine Dreierkoalition will, müsste man SPÖ wählen, damit die entsprechende Mandatszahl und Stimmenzahl haben. Das ist logisch, eine arithmetische Logik. Wer dann der Partner ist, das können die Neos oder die Grünen sein. Die ÖVP verabschiedet sich gerade historisch überhaupt. Ich meine, so Ergebnisse haben die überhaupt noch nie gehabt. Ich kann mich nur erinnern an den Erhard Busseck, der einmal bis zu 34% hatte. Also das war eine ganz andere Situation. Aber ich möchte kurz sagen, die kleine Welt, in der die große Probe hält, weil wir diskutieren immer meistens über Bezirke in Wien, wie Simmeringen der Favorit oder Fleißer. Ich möchte einmal nur ganz kurz 2 Minuten was zu meinem Bezirk was sagen, zu Herrn Nahes. Die haben dort, dort wird die U5 gebaut, bis zur Vororte-Linie. Das ist einmal eine Rieseninvestition. Warum die Grünen da so sie kritisch verhalten, ist mal ein Rätsel, weil die sollten ja eigentlich genau für den Ausbau der Öffis sein. Das ist eine kleine Kritik, die anbringen. Aber dort wird die U5 gebaut. Und für die Fußballfans möchte ich sagen, der Sportclubplatz wird renoviert, sodass der Wiener Sportclub wieder zu alten Höhen aufsteigt. Dann ist das ein Anliegen. Ja.
Na gut, bevor Sie jetzt eine Wahlrede haben.
Keine Wahlrede. Ja, aber ich möchte nur sagen, wir haben mit meinem Vorsteher, dem Peter Jaksch, jemanden, der sich auch noch auskennt mit Bauten und wie das gescheit abläuft und dass da nicht Geld vergeudet wird und so weiter. Und das ist einmal wichtig. Und das ist einmal die kleine Welt. Und das geht nur, wenn du in Wien die nötige Unterstützung hast, wenn der Bürgermeister und die anderen da also letztlich auch auf alle Bezirke schauen, daher auch auf den Bezirk.
Kommen wir zur etwas größeren Welt, die 38%. Ist das eine Enttäuschung für Sie, weil es unter den 40% ist? Oder sagen Sie, ist vielleicht eh ganz gut, weil es Richtung Mobilisierung sogar besser ist? Weil da gab es ja einige in der SPÖ, die sich zuletzt Sorgen gemacht haben, dass das eher gemachte Wiesen ist und die SPÖ-Sympathisanten vielleicht nicht zur Wahl gehen.
Ich bin dafür, dass man jetzt ehrliche Zahlen auf den Tisch legt. Die 38% sind ohnehin hochgekommen. Ja, also das ist aber eine ehrliche Zahl anscheinend. Und damit diese Plakate, die da überall rumpicken, Ludwig wird eh Bürgermeister, die SPÖ, ja, was von den Kommunisten interessanterweise gerade plakatiert wird. Und jetzt, ich müssen alle, die sagen, wir wollen eine Fortsetzung beispielsweise von der SPÖ-Neos-Koalition, das werden ja nicht wenige sein. Es wird ja viele aus der ÖVP geben, die vielleicht SPÖ oder vielleicht auch die Neos wählen. Aber eine Zweierkoalition geht so aus, wenn die SPÖ einfach mehr Stimmen hat. Und im Moment ist es so, dass es leider unter 40% ist, sogar sehr sichtbar unter 40%. Und das ist immer einer der Hauptbotschaften. Und wenn man da eine funktionsfähige, handlungsfähige Landesregierung will, gerade in schwierigen Zeiten, muss man sagen, ja, weil Wien ist ja gefordert wie keine andere Stadt in Österreich, mit vielen, vielen Herausforderungen, die sie bis jetzt aber meiner Meinung nach zu einem guten Teil bewältigt hat. Aber jedenfalls, das ist etwas, wo ich sagen muss, das wäre nicht gut, wenn man da unter 40% ist. Wenn Sie jetzt einen ÖVPler fragen, wird der sagen, es war nicht gut, wenn es unter 10% sind. Die sind überhaupt ein Jammer. Also ehrlich gesagt, ich mische mich nicht ein. Ja, ich habe so viele Wahlkämpfe gemacht. Ich habe auch mit sehr vielen Firmen, die also da Beratertätigkeit hatten oder die Werbung betrieben haben. Aber ich möchte wissen, wer hat dem Spitzenkandidaten der ÖVP, Karl Mara, diese Brille aufgesetzt? Das möchte ich sagen. Man sieht ihn nicht. Ja? Er versteckt sich auf dem Plakat hinter der Brille. Er ist der Brillenkandidat. Und das, finde ich, ist ein bisschen... Ich habe eine Anteilnahme, weil die ÖVP ist ja immer noch nach 45 und Aufbau und so weiter. Ja? Aber ich mache mir keine Sorgen. Aber eine kleine Anmerkung muss ich schon machen. Bei den Grünen und Neos sind völlig neue Kandidaten. Da kann es passieren, dass die nicht besonders abschneiden. Das muss man einfach so sehen. Die FPÖ holt halt auf, ja, weil die hatten mit dem HC Strache schon über 30% einmal. Und damit man sich daran erinnert, lässt er sich gerade plakatieren als HC Strache. Und wenn er das noch oft macht, treibt er den Blauen auch noch Stimmen zu. Ja, weil alle glauben, der Strache kandidiert für die FPÖ.
Ja, ja. Wirklich viel bringen tut es ihm derzeit nicht, weil alle anderen gemeinsam kommen auf 3%.
Nein, aber, Ibiza hätte er vielleicht Stimmen
ja,
gegen.
Vielleicht, genau. Aber Herr Westenthal, ich nehme an, Sie sind ja happy, wenn Sie sich das anschauen. 24% ist mehr als eine Verdreifachung für die FPÖ und deutlich mehr als eigentlich in den letzten Umfragen. Da war die FPÖ immer so 20-21% der FPÖ zugeschrieben worden.
Ja, die Freiheitlichen machen eine perfekte, eine tolle Kampagne mit einem hervorragenden Spitzenkandidaten, den sich die Menschen zu einem gewissen Anteil, zumindest zu einem sehr hohen Anteil, als Bürgermeister wünschen und der eine Alternative von dem, was bisher war, bietet. Denn was bisher war, ist Versagen. Bürgermeister Ludwig ist der Architekt des Versagens. Er ist der Architekt dieser Ampel-Verlierer-Koalition. Er ist der Erfinder von Herrn Babler. Babler tritt ja mit Ludwig gemeinsam in Wien an, hat man auch gesehen. Gestern gemeinsame Veranstaltung. Das heißt, wer Ludwig wählt, wählt Babler gleich mit. Dankeschön. Und daher muss man das wissen. Um in die Detailanalyse zu gehen, SPÖ 38%. Ja, so weit, so langweilig. Also das ist ziemlich fad eigentlich, weil der Bürgermeister ist gesetzt, der wird wieder Bürgermeister. Das gefällt mir übrigens auch an der KPÖ-Kampagne, das ist ehrlich. Die sagen, der Bürgermeister gewinnt eh. Ja, genau so ist es. Da gibt es gar nichts dazu zu sagen. Ich habe gestern schon gesagt, wäre ich ein Linker, würde ich diesmal die KPÖ wählen, weil die haben wirklich eine gute Kampagne, muss man hervorstreichen. Sehr auffallend. Und sie sagen die Wahrheit, der Bürgermeister ist gesetzt. Es geht also nicht um den Bürgermeister, sondern es geht darum, ob man die Sozialdemokraten von ihrer Überheblichkeit, die sie aufgrund 1000 Jahre regieren in Wien, mit der Nase am Plafond ein bisschen runterholt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ob man ihnen einen Denkzettel verpasst, eine Partei, die so hoch oben ist, die auf die Menschen vergessen hat, die eine Bilanz des Versagens in Wien hingelegt hat, die muss man ein bisschen zurechtstutzen. Es geht also nicht um den Bürgermeister, das ist wurscht, es geht darum, ob die kontrollierende Kraft, und in dem Fall sind es die Freiheitlichen, so stark werden, dass sie tatsächlich noch mehr Kontrolle ausüben können. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Warum? Wenn man sich anschaut, diese 7 Jahre Bürgermeister Ludwig, dann hat der Herr Ludwig es geschafft, und das ist ein Rekord, das gehört ins Guinness-Buch der Rekorde, in 7 Jahren die Schulden der Stadt Wien von 7 auf 15 Milliarden zu verdoppeln. Er hat geschafft, das Defizit, Budgetdefizit von 0,2 Milliarden auf 3,8 Milliarden zu erhöhen. Er hat geschafft, eine Rekordarbeitslosigkeit von 13% in Wien zu machen. Das ist die höchste Arbeitslosigkeit in ganz Europa von allen Städten, die es gibt. Dazu kommt Massenzuwanderung, Kriminalität und der Hauptvolkssport des sozialistischen Bürgermeisters in Wien ist Asylanten vergolden. Das ist sein Sportort, denn jeder Asylant, der zu uns kommt und Asyl sagt, kriegt eine Mindestsicherung. von 1.200 bis 1.800 Euro, je nachdem wie viele Kinder er hat. Er kriegt Familienbeihilfen, er kriegt Mitbeihilfen, er kriegt gratis Gesundheitsversorgung, er darf gratis wohnen, er kriegt gratis Schulen und Kindergärten und sonstige Nebengeräusche noch. Also er vergoldet sie. Es gibt keine Stadt, weder in Österreich, schon gar nicht sonst wo, wo ein Asylant nämlich so ein Vielfaches von öffentlichen Geldern bekommt, wie die einheimische Bevölkerung. Wir haben dieses Beispiel mit dieser syrischen Familie, 4.600 Euro netto monatlich dafür, dass die noch nie in ihrem Leben was gearbeitet haben in Wien. Dafür müsste eine Wiener Familie 7.500 Euro brutto erwirtschaften, dass sie überhaupt auf das Netto kommt. Also denk unmöglich. Daher gilt es bei dieser Wahl am 27. April einen Denkzettel zu verpassen, weil ich glaube, die brauchen das. Die Überheblichkeit dieser Stadtregierung, des Bürgermeisters, der auf seine Menschen vergessen hat, der die Pensionisten jetzt über die Klinge springen lässt, die Pensionen kürzt, der die Mieten erhöht hat in den letzten 2 Jahren um 20%, diese Überheblichkeit gehört wieder am Boden zurückgeführt. Und wenn dieser Denkzettel kommt, und davon gehe ich aus, dann muss auch die Wiener SPÖ und der Bürgermeister Ludwig, der wie gesagt Bürgermeister bleibt, wieder überlegen, was habe ich eigentlich falsch gemacht, was muss ich besser machen. Dann muss er sich wieder hinwenden zu den Problemen der Menschen. Und die Freiheitliche Partei mit Dominik Knepp ist hervorragend unterwegs, setzt auf die richtigen Themen, sagt, Sozialleistungen nur für österreichische Staatsbürger, egal ob das österreichische Staatsbürger sind, die hier ihr ganzes Leben waren oder neue, die hierher gekommen sind und sich integriert haben, also österreichische Staatsbürger und nichts für das Drittel der Bevölkerung und das finde ich auch arg. Ein Drittel der Bevölkerung in Wien hat keine österreichische Staatsbürgerschaft und werden trotzdem mit Sozialleistungen reichlich beschenkt. Und das ist eine Fehlentwicklung, die Dominik Knepp aufzeigt, gut aufzeigt, mit einer guten Kampagne, mit seinem Team, mit Maximilian Graus. Und daher glaube ich, dass diese Umfrage schon ziemlich nahe dem möglichen Endergebnis kommt.
Herr Czapp, Sie haben sich einiges notiert. Ich nehme an, Sie wollen das auch ausdrücken.
Naja, ich finde es übrigens fast charmant, dass er sagt, wenn er ein Linker war, wird er kommunistisch. Er hat ein bisschen manchmal die Rhetorik, die die Kommunisten früher auch gehabt haben. Ja, dieses sehr, wie man sagen, mehr als pointierte Attackieren des politischen Gegners, der gerade die Verantwortung in der Stadt hat und bleibt ihm unbenommen. Also wir da ja da nicht gegenseitig immer irgendwelche Stilkritik machen, das wollen wir eh nicht tun. Ich glaube nur, dass er nicht recht hat. Ich glaube, dass das, was er gerade von sich gegeben hat, nicht stimmt. Du musst, nein, ich kann da Folgendes widerlegen. Ich bin mir nicht bekannt, was die Freiheitlichen oder der NEP machen würde in der Situation, wenn er die Verantwortung hätte. Mir ist es nicht bekannt. Weil du musst, nein, du musst ja das Lebensniveau der Menschen in der Stadt nicht nur halten, sondern weiterentwickeln. Du musst schon, das ist so mehr als toll. Du hast zwei Drittel der Menschen, die also in geförderten Wohnungen leben, Genossenschaften, Gemeindebauten, die letzten 2 Jahre sogar mit einem Mietdeckel versehen. Du musst das instand halten, du musst das renovieren, du musst schauen, dass die Straßen funktionieren, dass du keine Schlaglöcher hast, du musst Sportplätze, du musst Pflege, du musst die Gesundheit. Das sind gigantische Herausforderungen in einer Stadt, in der die medizinischen Leistungen immer teurer werden, weil das große Fortschritt, das sind die Pharmaindustrie mehr anbietet. Also das musst du alles einmal sehen. Und wenn du das alles siehst, brauchst du ein Konzept, mit dem man das Lebensniveau, die Lebenserwartung weiter in der Höhe hält und auch die Zukunftsfragen beantwortet. Investitionen, Wissenschaft, Standortsicherung. Wien ist Weltmeister in der Standortsicherung durch Wirtschaftsbetriebe, die dann für Steuereinnahmen sorgen. Ich komme da jetzt in die Situation, ich muss immer so Werbeeinschaltungen machen, aber es ist die Lebensrealität, die mir wichtig ist. Und da kehre ich aber zu denjenigen, die durchaus kritisieren und sagen, also die Bundesregierung, der Kahner hätte in der Vergangenheit schauen müssen, dass der Zuzug, weil wir ja sagen, Integration vor Zuzug, um Integration an Grenzen gezogen ist, muss der Zuzug gestoppt werden, dazu bekenne ich mich. Und da hätte die Bundesregierung einen Beitrag leisten können. Da gehört der ganze Asylbereich dazu. Und da muss ich sagen, da ist Luft nach oben, unbestritten. Ich sage das fast schon bei jeder Sendung, weil ich auch der Meinung bin, dass das im Endeffekt wichtig ist. Bei der Mindestsicherung, ja, da haben viele Österreicher, die davon profitieren. Nur wenn du sagst, nur Staatsbürger sollen Sozialleistungen kriegen, sage ich, ich sage es ja, aber es sollen auch diejenigen vor allem Sozialleistungen kriegen, die arbeiten und die einzahlen und die keine Staatsbürger sind. Und das sind auch nicht wenige, damit einfach dieses da funktioniert. Und ich finde, die Stadt kann nur funktionieren, wenn man da diesen ganzen breiten Bereich der Dienstleistungen, die angeboten werden, bis hin, übrigens, du musst ja auch die Polizisten finanzieren, da wird dann da keiner einen Vortrag halten können, warum man da jetzt alle aushungert. Übrigens, tut mir leid, wenn ich das Name sage, der Rückzug der Polizei in Herrn Neues Otterkring. Da habe ich einen Überblick, wer dort bin ich. Also das ist dieses, die Menschenwohl, Sicherheit. Und Sicherheit heißt, ein effizienter Einsatz der Sicherheitsorgane, dass sie schnell vor Ort sind, dass das einfach das Gefühl gibt, man lebt weiterhin in einer Stadt, da gebe ich zu. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, da gibt es das eine oder andere Viertel in Wien, wo das im Moment nicht so ist. Das sage ich ganz oft. Es ist nicht ein No-Go-Area, wie man so schön sagt, aber ab, wenn die Dämmerung kommt, ist man nachdenklich. Und das braucht man nicht. Also da gibt es ein paar Dinge, wo ich finde, da könnte man Schritte setzen, um da dieses Lebensniveau, die Lebenskultur auch weiter zu entwickeln. Und ja, und wenn es dazu kommt, dass wir Grenzen beim Zuzug haben, dann brauchen wir eine andere Verteilung in Österreich. Dann müssen die Bundesländer auch hier, vor allem dort, wenn dort der Asylantrag gestellt wird, dass die dann auch 3 Jahre dort bleiben. Also, dass das eine andere Verteilung ist. Und dann muss ich sagen, wenn eine Stadt wie Wien wirtschaftlich erfolgreich ist, tolles Wirtschaftswachstum hat, daher auch Arbeitsplatzangebote hat, und dann werden halt Leute einfach kommen. Das ist so. Und die Wirtschaft will das auch so. Ich habe mir gesagt, setzen wir uns einmal her mit einem von diesen Wirtschaftsfuzis und dann mal das einmal diskutieren, wieso die Wirtschaft diejenigen sind, die diese Zuwanderung in dem Ausmaß wollen. Weil sie sagen, da kriegen wir günstige, manchmal sogar sehr günstige Arbeitskräfte, man kann es auch anders sagen, Billiglohn-Arbeitskräfte, aber du brauchst das für eine Stadt, die dieses wirklich tolle Wachstum realisiert, damit sie die anderen Sachen alle finanzieren kann. So, das ist das Gegenbild, was ich heute zu deinem Bild...
Noch 10 Minuten.
Nein, ich könnte noch weiterreden, aber ich will bitte deine Vorschläge wieder
hören. Du hast jetzt 8 Minuten geredet. Danke übrigens für das zweifelhafte Kompliment und den persönlichen Angriff. Ich würde wie ein Kommunist sprechen, habe ich mein ganzes Leben auch noch nicht gehört, das ist auch das erste Mal. Aber das kann ja nur einer sagen.
Ist ja nicht negativ.
Damit gebe ich dir das Kompliment zurück. Das kann ja nur einer sagen, der schwurbelt, was ich zeige heute. Du schwurbelst heute. Und weißt du, warum du schwurbelst? Weil du kein einziges Argument, das ich gebracht habe, widerlegen kannst. Weil alles stimmt. Es hat alles gestimmt. Jede Zahl, jedes Argument, messerscharf recherchiert und gestimmt.
Aber es löst kein Problem.
Das heißt, der Befund, den ich gemacht habe, der stimmt. Den konntest du nur mit unglaublicher Schwurbelei als Weltmeister von Schachtel setzen, der einen anderen Kommunismus vorwirft. Mich zum Beispiel finde ich sehr interessant. Der
Kommunismus.
Und jetzt sage ich dir, ich kann aber deine Geschichten relativ rasch widerlegen. Weißt du warum? Ich habe den Eindruck, dass du, wenn du von Lebenswelten sprichst, einfach nicht weißt, wie die Lebenswelten in Wien wirklich sind. Das mag aufgrund deiner Sozialisation sein, deines Einkommens, deiner Wohnsituation, deines Vermögens. Ich weiß halt schon, wie die Lebenssituationen in Wien sind. Und lieber Josef, es stimmt eben nicht, dass der Schuldenstand in Wien durch den Bürgermeister Ludwig deshalb verdoppelt worden ist, weil Wien so blüht. Die Gemeindebauten verfallen derzeit aus der Kraust.
Das stimmt.
Die verfallen derzeit, bitte, die werden nicht saniert. Dominik Nepp hat die Beispiele aufgezählt, er ist da in Kontakt mit vielen Gemeindebewohnern. Die werden nicht saniert, die verfallen. Und wenn du jetzt, und das ist eine glatte Lüge, sagst, dass es in den letzten 2 Jahren keine Mieterhöhung gegeben hat, dann ist es eine Lüge. Das stimmt einfach nicht. Das weiß jeder Mieter, dass in den letzten 2 Jahren es 5 Mieterhöhungen gegeben hat, mit 20%. Ich sage das in aller Ruhe, weil das eine Lüge ist, zu behaupten, es hätte in den letzten 2 Jahren einen Mietdeckel gegeben. Der durchschnittliche Mieter in Wien wurde in den letzten 2 Jahren mit 600 bis 800 Euro plus bedacht. Und danke, Herr Bürgermeister Ludwig. Der durchschnittliche Pensionist in Wien hat 2.000 Euro im Jahr weniger, dank der Erhöhungen der Gebühren und Abgaben des Herrn Ludwig. Der durchschnittliche Pensionist wird dank des Herrn Ludwig in Kürze, nämlich ab 1. Juni, noch einmal 300 Euro weniger bekommen, weil der Herr Ludwig gemeinsam mit dem Herrn Babler die Krankenversicherungsbeiträge der sozialistischen Pensionisten in die Höhe schnalzt. Das ist nicht sehr angenehm. Und die Mietvorschreibungen, die jetzt im April kommen, werden höher sein als die im März. Und damit ist die nächste Lüge der Sozialdemokraten enttarnt, die behaupten, die Mieten senken. Also was hier passiert, ist eine Politik des Lux, des Drucks, des Schwurbelns, des Wegredens und das glaube ich nicht, dass das am Ende belohnt wird, sondern ich bin davon überzeugt, dass das bestraft wird und zur Mindestsicherung, muss ich da halt auch die wirklichen Zahlen sagen. Wien zahlt 1 Milliarde Euro jedes Jahr für Mindestsicherung und jetzt kommt es. Davon 700 Millionen ausschließlich für nicht österreichische Staatsbürger, die hierher gekommen sind, sich hier angesiedelt haben, zum großen Teil, zu einem sehr, sehr großen Teil, aber überhaupt nichts gearbeitet haben, dass die Asylanten sind, unter denen nicht alle, aber viele kriminell werden. Messerstecher, Vergewaltiger, die bekommen alle vom Herrn Ludwig mindestens 1200 bis 1800 Mindestsicherung plus Familienbeihilfe plus die ganzen Nebengeräusche. Das ist unfair. Das ist ein Hohn gegenüber der Wiener Bevölkerung und das werden sich die Wienerinnen und Wiener am 27. April merken, dass das nur in Wien ist. Und das ist auch der Grund, warum 80% mittlerweile, über 80% der Asylanten nach Wien kommen, die nach Österreich kommen, weil sie hier vergoldet werden von Herrn Bürgermeister. Und weil, bringen wir es einmal an den Punkt, dieser Bürgermeister kein Herz für seine Bevölkerung hat. Er hat ein Herz, er ist der Kalif von Wien. Er hat ein Herz für die Zuwanderer, für die Asylanten. Ja, das mag sein. Aber ich bin halt ein österreichischer Bürger und ich habe ein Herz für die Mitmenschen. Und die Freiheitliche Partei hat sich das auf ihre Fahnen geheftet. Die haben gesagt, Wien zuerst, Staatsbürger zuerst, auch wenn sie vielleicht einmal zugewandert sind früher, aber es geht um die Staatsbürger. Wenn man so will, die Trennlinie ist genau bei der Staatsbürgerschaft. Wer in Wien Wiener und Wiener ist, Staatsbürger ist, Österreicher, der hat das Recht auf Sozialleistungen, weil der arbeitet in der Regel, der zahlt hier ein, der hat eine Familie gegründet, der hat sich integriert, zumindest einmal ist er schon 10 Jahre da und hat sich eine Staatsbürgerschaft verdient. Aber es geht um die, die das nicht wollen, die sich nicht integrieren wollen, die kriminell sind, die nicht abgeschoben werden, die in einem großen Ausmaß noch immer nach Wien kommen und die Stadt eben nicht lebenswert machen. Und wenn du meinst, Wien ist durch Ludwig lebenswerter geworden, dann darf ich dir erinnern, dass die Armut in Wien derzeit so hoch ist wie nie zuvor. Hunderttausende Wiener leben in Armut, an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze. Und das ist kein Ruhmesblatt für eine sozialdemokratische Regierung. Daher meine ich ja nur, ich bin da sehr bescheiden. Und ich glaube, die Wählerinnen und Wähler haben es in der Hand. Es geht nicht um einen Bürgermeister. Das bleibt da eh. Er darf weiter Bürgermeister spielen. Aber es geht darum, ihm doch einen Denkzettel mitzugeben. Ludwig, kümmere dich wieder mehr um die Wienerinnen und Wiener und weniger um deinen Herrn Babler und weniger ums Abkassieren und weniger um die Zugewanderten, die zum Teil hier auch kriminell werden. Und das ist die Challenge für den 27. April. Und ich bin davon überzeugt, dass das sehr viele verstehen. Und was sehr spannend ist bei der Umfrage, die Freiheitlichen Wiens haben vor wenigen Wochen, als der Wahlkampf begonnen hat, bei 18% gestartet und liegen jetzt bei 24% in dieser Umfrage. Beachtlich. Das ist ein beachtlicher Trend. Wenn man so will, ist es modern. Ein Trend jetzt und sagen, da wollen wir dabei sein. Bei diesen Siegern wollen wir dabei sein, auch in der Wiener Hauptstadt. Ein noch stärkeres Ergebnis zu erreichen wie in den letzten Wahlen, auch wie bei der EU-Wahl oder bei der Nationalratswahl, um deutlich zu machen, dass dieser Wiener Bürgermeister zu überheblich abgehoben ist, leider auch präpotent ist und der sich wieder um die Menschen kümmern soll.
Aber was, wenn ich mich frage, wo liegt das Vertrauen? Das Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsdefizit des Herrn Nepp oder der FPÖ im Vergleich zum HC Strache. Wenn man der Strache bei seiner Wahl weit über 30% klingt, ist manche sogar glaubt haben, der stellt den Anspruch auf den Bürgermeister. Und da kommt nur jetzt, wenn es überhaupt so eintrifft, 21, 22 oder wenn der Umfrage 24% ist, dann muss es irgendwo ein Glaubwürdigkeitsproblem geben, weil die Leute sagen, okay, er spricht zwar Probleme an, aber wir glauben nicht, dass er es lösen kann. Und das ist aber die entscheidende Frage, wie löse ich das? Weil du sagst, wenn du sagst, da kommen welche nach Österreich und unterstellst dann dem Ludwig oder anderen, die freuen sich für mich, wenn dann Kriminelle dabei sind. Die Frage ist, wie viele Kriminelle sind da überhaupt dabei? Jeder Einzelne ist natürlich zu viel. Wir haben aber ganz klare Gesetze. Wenn einer kriminell ist, kommt ein Häfen aus, passt da und dann gleich abschieben, auf die Post. Und zwar überall dorthin, woher er gekommen ist. Das ist eine ganz klare Regel und das kannst du aber nicht jetzt vorwerfen, dass man sagt, na, das ist okay, die sollen nur kommen, geben wir auch gleich ein bisschen was, dann haben wir es vergolden. Und so, das ist nur eine Stimmung, die einfach nicht zutrifft auf die Wirklichkeit und letztlich auf die Realität. Und nur mal bei der Mindestsicherung. Es gibt Leute, die hakeln wie die Bösen, verdienen trotzdem nicht genug und brauchen teilweise aus der Mindestsicherung eine Unterstützung, weil du ansonsten dort, an der, wie du sagst, an der Armutsgrenze bist. Du
kriegst keine Mindestsicherung.
Nein,
du solltest das schon langsam
ich sag dir was, nein, aber du solltest,
sobald du was
wenn
verdienst,
du gegen,
bekommst
wenn
du keine
gegen
Mindestsicherung.
Die Armut,
das wollte
er doch wissen, wenn du gegen die Armut kämpfst, dann musst du auch akzeptieren, dass man gegen die Armut auch Geld aufwendet, um zu erreichen, dass da nicht lauter Obdachlose rumhauen, die dann gar zum Schluss einen Weg nur in Richtung Schattenwirtschaft oder sonst was gehen. Also das, finde ich, ist ein Punkt, wo ich da echt widersprechen muss. Da weiß ich, ich nicht einmal gern widersprechen. Ich finde das ganz gut, wenn man manchmal eine Übereinstimmung haben.
Kommen wir nur zum Abschluss der Episode, bitte.
Darf man bei den Fakten bleiben? Der Josef Zschapp will mir erklären, dass Menschen, die arbeiten gehen, ein Verdienst, ein Einkommen haben, Mindestsicherung
kassieren. Wenn es zu wenig ist, machen sie es.
Nein. Ja. Nein, sobald du arbeiten gehst und ein Geld verdienst, kriegst du keine Mindestsicherung, ganz einfach. Und jetzt nochmals, weißt du, was der Grund war, der Mindestsicherung, als sie eingeführt worden ist, vor vielen, vielen Jahren? Weißt du, was der Grund war? Ich kann es dann nachlesen von den Erfindern, als sie es eingeführt haben. Der Grund, die Hauptbegründung für die Mindestsicherung war, dass Österreicher, österreichische Staatsbürger, die vorübergehend in Not geraten durch Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit, was auch immer, dass diese vorübergehend finanziert werden. Österreicher und nicht Ausländer, österreichische Staatsbürger. Das sollte man nicht vergessen. Ja. Und darauf will Dominik Knepp und die Freiheitliche Partei die soziale Sicherheit und die Mindestsicherung wieder zurückführen in den Schoß der Heimat, in den Schoß der Heimatstadt, in den Schoß der Wienerinnen und Wiener, Wienerinnen und Wiener zuerst. Darum geht's. Das nicht, stell dir vor, weißt du was, mit 700 Millionen Euro, die der Herr Bürgermeister jedes Jahr Ausländern, die nicht Staatsbürger sind, verschenkt. Weißt du, was du mit dem Geld anstellen könntest? Wie viele Gemeindebauten du sanieren könntest? Wie du die Stadt herrichten könntest? Und jetzt noch was. Ich kann das einfach nicht gelten lassen, dass du das immer so schön redest. Und jetzt, wenn du über deinen Bezirk geredet hast, rede jetzt über meinen, über Favoriten, wo die Sozialdemokratie regiert. Keplerplatz, Römerplatz. Es vergeht kein Tag ohne kriminelle Handlung. Es gibt keinen Tag. Das meistens sind Messerstechereien, im schlimmsten Fall Schießereien. Na, glaubst du, dass denen, die dort wohnen und in Angst leben und wenn es finster ist, eh nicht mehr rausgehen, dass denen was nutzt, wenn du sagst, das gibt es alles nicht?
Das sage ich doch nicht.
Du sagst aber, das gerade. Und Schuld trägt die Politik, Schuld trägt der Wiener Bürgermeister, der, und das ist ja so überheblich gewesen, der in diesen ganzen 7 Jahren einmal am Reimannplatz war, mit einem Pulk von 20 Polizisten, weil er sich gefürchtet hat, dort hingefahren ist, eine halbe Stunde irgendwas versprochen hat und wieder gegangen ist. Und nie mehr der Herr Ludwig geht nicht allein, so wie ich, oder wie der Dominik Knepp, durch die Favoritenstraßen und redet mit den wenigen Wienerinnen und Wiener, die es dort noch gibt. Nein, das traut er sich nicht, weil er sich fürchtet. Das kommt ja noch dazu. Er ist ja nicht nur überheblich, er ist auch sehr furchtsam, dieser Wiener Bürgermeister. Und was wir brauchen, sind jetzt einfach Leute, die anpacken und die das Problem bei der Wurzel packen. Und wenn du die zweite Behauptung aufstellst, es wären ja Kriminelle, die werden festgenommen und abgeschoben. Ja, wohin denn? Wo? Weißt du, wie viele Abschiebungen?
Das ist völlig wurscht, wenn ich dich schon mein Hauptsache, sie sind weg.
Weißt du, wie viele Abschiebungen waren? Ein Bruchteil von denen, die zu uns kommen. Und weißt du, welche Gruppe an Nummer 1 ist der Abgeschobenen? Slowaken. Ich meine, das ist ja alles lächerlich. Was hier passiert, ist ein Verkennen der wirklichen Lebenswelten der Menschen. Und die wirkliche Lebenswelt ist die, dass sich die Wienerinnen und Wiener in einem großen Ausmaß im Sozialen, in der Sicherheit, was die Kriminalität anbelangt und vor allem, was ihre finanzielle Situation anbelangt, von der SPÖ im Stich gelassen fühlen. Und zwar zu Recht. Die SPÖ hat die Menschen im Stich gelassen. 7 Jahre Ludwig ist 7 Jahre Versagen. Und ich gehe davon aus, dass er das spüren wird am 27. April und dass es auch gut ist. Er bleibt Bürgermeister, aber er braucht einen großen Denkzettel.
Trauen der FPÖ nicht zu, diese Probleme lösen.
Plus 14. Ich glaube, bei Wien werden sich die beiden Herren eh nicht einig, aber wir werden das noch ausführlich diskutieren in den nächsten Wochen. Ganz kurze Werbepause und dann kommen wir gleich zurück. Und dann wechseln wir von Wien in den Bund und schauen, wie es dort ausschaut. Wie sieht es denn aus, wenn diesen Sonntag Nationalratswahl. Wäre gleich mehr dazu.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24 TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Wahlbarometers. Die Wien-Umfrage, die haben wir für den heutigen Tag einmal abgehakt. Jetzt schauen wir mal in die Bundespolitik. Wie sieht es denn da aus? Wie wird die aktuelle Ampelregierung bewertet? Und auch hier starten wir mit der Sonntagsfrage, und zwar der Hochrechnung der Sonntagsfrage. Und da muss man sagen, wenig Bewegung. FPÖ stabil bei 34%, ÖVP bleibt bei 21%, SPÖ bei 20%. Also gleiches Bild wie in der Vorwoche. Leichte Verluste für die beiden kleineren Parteien. Neos minus 1 sind jetzt bei 10%, Grüne ebenfalls minus 1 bei 8, KPÖ 3, andere bei 4%. Herr Westenthaler, ist irgendwie ein Bild, das sich da verfestigt hat, schon seit mehreren Wochen, muss man fairerweise sagen, da tut sich weder viel in die eine noch in die andere Richtung derzeit.
Bei den Rotdaten tut es ein bisschen was, das
schauen wir dann eh noch
drauf anschauen. Aber ja, da tut sich nicht viel, und das ist ein positives Signal für die Freiheitliche Partei und ein verheerendes Signal für eine Regierung, die ja erst gerade angetreten ist. Das muss man sich mal vorstellen. Also, soweit ich denken kann, das ist dann auch schon ein paar Jahrzehnte, bin ich auch nicht mehr so jung, war es eigentlich immer so, dass eine Regierung, die neu angetreten ist, immer einen Vertrauensbonus hatte. Die sind in den Umfragen meistens wirklich massiv aufgegangen, muss man sagen. Es gibt sowas wie einen Vertrauensbonus. Normalerweise diese Regierung nicht. Diese Regierung hat nicht nur keinen Vertrauensbonus, sondern sie bleibt bicken auf ihre 21-20%. Das ist schon verheerend, wenn du bedenkst, dass eine ÖVP, die jetzt gerade den Bundesparteitag hatte, und ihr seht es dann in den Rotdaten, und das hervorragende, glamouröse Ergebnis dieses Bundesparteitages mit Wiederwahl des Parteichefs und mit Medienniederschlag über 3 Tage hindurch. Und das Ergebnis ist dann in der Hochrechnung plus minus null und in den Rotdaten sogar minus 1. Dann ist das verheerend. Also man könnte ja sagen, der Bundesparteitag hat gewirkt. Die Menschen fühlen sich nach Strich und Faden belogen und betrogen. Und das ist die Wahrheit. Sie wurden betrogen bei den Pensionen. Ich sage es noch einmal, Pensionen werden gekürzt durch diese Regierung. Bei den Mieten, die Mieten werden höher und nicht weniger. Bei der Asylfrage, man hat versprochen, einen Stopp des Familiennachzugs. Gleichzeitig geht es munter weiter. Wir haben weiter Zuzug auch der Familien. Ändert sich gar nichts. Und jetzt kommt man drauf, dass die Menschen beim Budget massiv angeschwindelt worden sind. Nämlich auch von der amtierenden Regierung, die uns vor 10 Tagen gesagt hat, naja, es wird so sein, 6,5 Defizit, hat der Finanzminister Matterbauer mitgeteilt, Sozialdemokratie. Gut, die Sozialdemokraten haben immer Probleme in Rechnern gehabt. Und 10 Tage später waren es auf einmal 12 Milliarden. Und ich hoffe, dass wir nicht als Osterei plötzlich bei 30 Milliarden sind. Das kann ja auch sein, denn auch die jetzigen Zahlen halten ja der Überprüfung nicht stand. Was meine ich damit? Man hat einerseits Facts, politische Fakten, wirkliche belastbare Fakten, die belegen, dass die amtierende Regierung die Menschen für dumm verkauft, weil es nicht stimmt, was sie machen. Und dann hast du, was mitschwingt, noch so ein Gefühl, und das ist vielleicht sogar das Entscheidendere, nämlich im Magen und im Herzen, dass hier Menschen am Werk sind, die keine Empathie, kein Herz haben, die für das Desaster, das die ÖVP angerichtet hat, erstens einmal den Herrn Nehammer noch vergoldet und in die Europäische Investitionsbank schickt auf einen vom Steuerzahler finanzierten Posten mit 31.000 Euro, obwohl er überhaupt nicht qualifiziert ist. Er erfüllt kein einziges Qualifikationsmerkmal, haben wir gestern diskutiert. Also diese Präpotenz des Postenschachers zwischen Rot und Schwarz mit Duldung der Pinken geht weiter. Und dann sieht man, und das ist wahrscheinlich das Fatalste, wenn ich ein Budget zu sanieren habe und ziehe dafür die kleinen Einkommensbezieher, die Mindestpensionisten, die kleinsten Einkommensbezieher, auch bei den Erwerbstätigen, bei den Aktiven, also jene Menschen, die sich das Leben eh nicht leisten können, es tut mir im Herzen weh. Und die fürchten sie vor jeder Parlamentssitzung, die fürchten sie vor jedem Beschluss, den diese Regierung macht. Und wenn das stimmt, was jetzt ausgearbeitet worden ist, gestern aber nicht bekannt gegeben worden ist, nämlich, dass die nächste Attacke bei diesem windigen Krisengipfel gestern, wo natürlich die Länder zu Recht sagen, warum sollen wir euer Budget sanieren, dass wir unsere Bürger auch noch belasten, und wo der nächste Schritt ist, die Etablierung des Marxismus in unserer Gesellschaft und der Großangriff auf das Vermögen der Menschen, egal ob klein, mittel oder großes Vermögen, wird kein Unterschied mehr gemacht. Wenn die Grundsteuer erhöht wird, wenn man auf die Erbschaften zugreift, wenn man plötzlich allen Menschen, die sich etwas geschaffen haben, etwas wegnehmen will, dann ist das reiner Kommunismus. Und offensichtlich setzt sich der jetzt durch. Wir wissen, dass der Herr Matterbauer Kommunist ist. Wir wissen, dass der Babler Stalinist ist. Und die ÖVP, in Wien, ja. Und die ÖVP spielt da mit. Und die Bilder spielen da auch mit. Es kommt als nächstes, das beginnt mit Anfang nächster Woche, der Großangriff auf das Ersparte. Die Sparbücher werden attackiert werden. Auf das Ersparte. Und auf das aufgebaute Vermögen der Menschen, und da wünsche ich dann der ÖVP alles Gute, da wird es mit 21% in den Umfragen sich nicht mehr ausgehen, sondern da geht man dann Richtung Einstelligkeit. Toll, wir haben eine ÖVP, der das wurscht ist, die das mitspielt, mit den Kommunisten an ihrer Seite. Keine rosigen Aussichten.
Herr Czapp.
Ja, ich gebe es einmal wieder, was nicht wenige mir erzählen, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, weil dadurch, dass ich ein bisschen jetzt mehr in den Medien bin, hat man einen gewissen Bekanntheitsgrad und wird angesprochen. Und lieber Peter Westenthaler, das alles, was du da kritisierst und alles, was du da nicht stimmt willst halt oder wolltest, hätte verhindert werden können, möglicherweise, ich glaube es nicht, aber hätte vielleicht verhindert werden können, wenn der Kickl in die Regierung gegangen war. Er war Bundeskanzler gewesen, die Chance hat er gehabt. Er hätte das nur akzeptieren aber müssen, was das Verhandlungsergebnis war. Na, lass mich kurz, wenn der Herbert Kickl gesagt hätte, okay, ich gehe in die Regierung, ich weiß genau, es wird der FPÖ in den Umfragen schaden. Wir werden runterrasseln, wir müssen unpopuläre Sachen machen. Wahrscheinlich müsst ihr das Gleiche machen, was du gerade kritisierst. Ja. Aber, und ich habe aber Empathie für Österreich. Für die Menschen hier, genau für die Menschen, die du jetzt aufgezählt hast, hätte er diese Empathie gehabt, dann war er in die Regierung gegangen. Er ist aber nicht in die Regierung gegangen und gesagt, nein, ich denke zuerst an die FPÖ und die Umfragewerte der FPÖ und dann an Österreich. Ich muss das endlich einmal so sagen, weil mir das mehrfach auf der Straße übrigens von Sympathisanten der FPÖ mitgeteilt
wird. Deswegen haben sie auch 34%.
Ja, natürlich, das sind anonyme 34%. Mir rechnet gerade die an, die das sagen. Andere haben mir halt neu da. Vielleicht reden Sie mir in Zukunft an.
Wer glaubt denn das? Diese krude Philosophie, die du da hast.
Das ist keine krude Philosophie.
Das kann nur in der Löwenstraße
sein. Nein, das ist... Haltest du jetzt die Wahrheit nicht aus? Oder
nein,
was?
Nicht stimmt.
Nein, bitte, die Wahrheit muss man aushalten. Die Wahrheit ist zumutbar. Letztlich auch für dich und für mich natürlich sowieso. Ja, ja. So. Also das ist einmal... Meine Antwort auf das, was du da alles aufzählst, das hätte vielleicht anders sein. Vielleicht hätte der Kickl gesagt, jetzt kommen die Banken dran, hat er nicht gesagt übrigens. Wir haben wirklich, das waren die Fehler, ich kritisiere ja vieles, die Banken viel mehr zur Kasse holen, die Energieunternehmen viel mehr zur Kasse holen und nicht drüber nachdenken, wo kann ich im Mittelstand oder irgendwo anders herholen. Völlig, das ist meine Meinung. Ich tue da nichts verbergen, das sage ich und das hätte man auch tun können. Wenn irgendjemand über Erbschaftssteuer, der Mann dann nicht die Milliardäre, und nicht, es wird immer so gegen die keine Erbschaftssteuer wollen, wird immer gesagt, jetzt kommen sie alle dran, alle. Ja. Selbst der nichts zu vererben hat, soll der Erbschaftssteuer sein, also ein Unsinn. Sondern es geht um die da ganz oben, die da sagen, hallo, wieso? Ich meine, schauen wir mal zu, wie da mal ordentlich gespart wird. Ja. So, und das ist es. Und was du bei dem Budgetgipfel gehabt hast, ist natürlich schon eins, es war eine harte Diskussion dort zwischen den Ländervertretern und zwischen dem Bund. Und die Hauptschulden machen natürlich, haben natürlich die Schwarzen im Bund gemacht. Ja, die zig Milliarden, die dort gemacht worden sind, schon seit Sebastian Kurz, das ist im Bund geschehen. Und da haben viele Ländervertreter gesagt, na hallo, wir kriegen mehr Aufgaben, wir müssen hier Gesundheitsbereich, sogar Bildungsbereich, wir müssen immer mehr Geld ausgeben, und wir kriegen aber nicht mehr Geld vom Bund. Und das geht nicht. Ja. Und dann sollen wir auch noch sanieren, die Schulden des Bundes, die die ÖVP über, fast kann man sagen, schon Jahrzehnte aufgebaut hat. Nein. Da hat es eben harte Verhandlungen gegeben. Ja. Und ich finde, dass das auch richtig so ist, dass man dort diese Verhandlungen geführt hat. So, also ja, als Resümee von dem Ganzen muss ich sagen, klar, über die Grundsteuer, Erbschaftssteuer kann man reden, es gibt immer die Dimension, wen trifft es, wie lange gilt es, ist es ein Übergang, ist es grundsätzlich so. Also, da gibt es dann viele Bereiche, über die nachgedacht werden. Und einen Punkt habe ich schon noch. Wenn der Gerhard Steger, der war Sektionschef Budget im Finanzministerium, im Fernsehen in einem Interview sagt, ja, also irgendwie hat er den Eindruck gehabt, ich versuche es zu interpretieren, die Daten und die Zahlen des Finanzministeriums haben die Vertreter wie Nehammer und Brunner gekannt und gewusst, ja, und haben vor der Wahl diese Daten in ihrer Wirklichkeit nicht wiedergegeben. Das ist die vornehme Form von Formulierung von
Wählertäuschung.
So, und dann werden die zur Belohnung der eine nach Brüssel in die Kommission geschickt. Ja. Die Budget wird dort explodieren, wenn dieser geniale Schuldenmacher plötzlich sitzt. Ja. Und der andere kommt in die Investitionsbank, in die europäische. So, und das ist das Ergebnis. Und da ist die Wurzel des Vertrauensverlustes und des Glaubwürdigkeitsverlustes da logisch. Daher stimme ich dem Peter zu, dass die ÖVP mit diesen Schritten natürlich darum kämpfen muss, ob das überhaupt so ist. Ich hätte nie zugestimmt, sondern gleich dazu, wenn mich wer gefragt hätte. Ich hätte gesagt, weißt du was, wer Berater? Du hast so viele Erfolge in deinem Leben schon erzielt, so viele Funktionen gehabt. Irgendwas musst du beraten können, der war ja Generalsekretär, Innenminister, Bundeskanzler. Du musst dir mal vorstellen, was der alles für Funktionen und Ämter gehabt hat. Ja. Also dann soll er dieses Wissen doch dort einbringen. Bei Molterer sich ist anders, dass der dann in die Investitionsbank gekommen ist, der war Finanzminister. Da kann man sagen, da hat er die Voraussetzungen und die Qualifikation gehabt. Woher der Nehammer die nimmt, vor allem bei dem Schuldenstand und dass er dann noch vor der Wahl gesagt hat, ein Budget ist wie ein Kugelhupf. Ja, ich meine, der hätte in die Kochabteilung in Brüssel geschickt werden müssen, aber nicht dort. Also das ist meine Anmerkung dazu und wie gesagt, Kickl hätte es verhindern können.
Und jetzt kommt die wirkliche Wahrheit, weil das, was du dir da zurecht...
Ich habe gerade dagegen gesprochen.
Ist ein bisschen so, du bist ein bisschen im Tunnel, kommt mir vor.
Nein, ich bin kein Tunnel, ich bin keine Eisenbahn.
Naja, aber du glaubst allen Ernstes, dass das ehrliche Regierungsverhandlungen waren? Du glaubst wirklich, dass eine ÖVP mit der FPÖ und in dieser personellen Zusammensetzung mit einem Herrn Stocker, der den Herrn Kickl durch Sonn und Mond beschimpft hat, persönlich niedergemacht hat. Du glaubst allen Ernstes, die haben von Anfang an geglaubt, dass sie in eine Regierung gehen. Das ist doch ein Schmäh gewesen, das musst doch du wissen. Du kennst dich aus bei der politischen Strategie. Schau, diese Ampelregierung war schon vor einem Jahr ausgemacht im Sommer. Ich habe diesen Pakt mitgebracht. Dann haben sie ein bisschen umeinander laviert, dann wollten sie den Nehammer anbringen, es ist ihnen gelungen.
Zerstritten haben sie sich.
Ja, und dann hat die ÖVP gesagt, so, und jetzt wollen wir die Freiheitlichen vorführen. Jetzt tun wir ein bisschen verhandeln, dann locken wir raus, was die gern so alles machen denn, und dann springen wir ab. Und das war das Ergebnis. Dann haben sie den Befehl aus der EU bekommen. Die ÖVP ist ja keine eigenständige Partei mehr. Sie ist ja aus der EU fremdbestimmt, nämlich aus der Europäischen Union, von der flinken Uschi, genannt Pfuschi oder Zensursula. Die wird die ÖVP lenkt. Oder die CDU vom Herrn Merz. Die haben auch gesagt, der Türk
sich mit den
Freiheitlichen. Das ist einmal das eine. Und das zweite, schau. Es gibt zwei Varianten. Es gibt eine halte ich für die politisch redliche und eine für den Verrat. Der Verrat ist, wenn du deinen Wählern in einem Wahlkampf alles versprichst und nach der Wahl nichts hältst. Wenn du in eine Regierung gehst, und das hat der Herr Babl und die Sozialdemokratie gemacht, und dort deine Wählerinnen und Wähler verkaufst, wenn du deine Inhalte über Bord wirfst, und das ganz perfide und schlimme ist, wenn das deine Kernwählerschaft betrifft, das haben wir jetzt ganz tief drin in der Sozialdemokratie, wenn du die Pensionisten, die Mindestpensionisten, die jetzt alle weniger Pension bekommen ab 1. Juni, wenn du die verrätst, nur für einen Job in einer Koalition, wenn du die Pendler verrätst, die jetzt alle mehr für den Sprit becken müssen, weil nämlich die Steuer und das, die Gegenfinanzierung wegfällt, CO2-Steuer bleibt, Gegenfinanzierung fällt weg. Wenn du die kleinen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in diesem Land verrätst mit der Nichtaufwertung des Pensionskontos, die übrigens, ich habe jetzt nochmal erkundigt, nicht 6%, sondern 9% Nichtaufwertung bedeutet. Das bedeutet für jeden, der jetzt im Erwerbsprozess ist, der dann in die Pension kommt, einen Verlust von zumindest 3.000 Euro Pension pro Jahr auf den Durchrechnungszeitraum. Wenn du sowas machst, dann ist das Verrat. Und wenn ich durch Wien gehe, höre ich was anderes als du, nämlich die Leute singen ein bisschen, gibt so ein Lied, das nennt sich Werd euch verraten, die Sozialdemokraten. Das ist im Moment modern.
Die Kommunisten haben das gesagt.
Werd euch verraten, die Sozialdemokraten. Kommunisten. Und jetzt bin ich beim Punkt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wenn du auf diesem Verhandlungstisch mit dieser ÖVP, die das Land an die Wand gefahren hat, sitzt. Der eine ist, du sagst, da mache ich nicht mit, da stehe ich auf. Ich verkaufe nicht meine Seele dafür, dass ich eure Ämter sichere. Das war der Herbert Kickl, der niemanden über die Klinge springen lässt und der seine Wähler nicht verrät. Und der andere, Andreas Babler und Michael Ludwig, sagen, okay, wir schenken euch die Pensionisten, die Pendler, die Arbeitnehmer, sind uns wurscht. Hauptsache, wir haben einen warmen Polster in einem Ministerium mit 300.000 Euro im Monat, Chauffeur, Büro,
Infrastruktur ist uns viel wichtiger. Lasst uns regieren. 21 Regierungsmitglieder, die größte und teuerste Regierung aller Zeiten. Größtes Defizit, die Menschen sind denen langweilig. Die Sozialdemokratie hat längst den Anspruch aufgegeben, Vertreter der kleinen Leute zu sein. Das ist vorbei. Sie sind Kompagnon, Kumpane der ÖVP, des Kapitals und des Establishments geworden. Und das, da bin ich wirklich froh, dass der Herbert Kickl seine Glaubwürdigkeit hier bewahrt hat. Und weißt, was ich glaube? Jetzt bin ich beim Punkt. Das ist der Grund, warum bei diesen Umfragen die Freiheitliche Partei stabil
stagniert.
Nummer eins ist, stabil.
Stagniert.
Was heißt stagniert?
Na, da ist nichts mehr.
Na wo?
Na da, auf dem Niveau.
Josef, 34 zu 20. Ja. Ihr habt 20% noch gerade einmal in den Umfragen.
Ich habe nicht gesagt,
oder gehen wir mal die Sonntagsfrage
ich Rotdaten einblenden. Ich sage nicht, dass ich gut
Nein, weil der, Rotdaten, Rotdaten, du musst da mal anschauen. 30% plus 1, die Freiheitliche Partei.
Respekt.
Wo ist da stagniert?
Respekt,
na, was ist da stagniert? Ihr geht es runter in Wahrheit, überall. Ihr habt gerade einmal nur 17% in den Rotdaten. Eine ÖVP als Kanzlerpartei, die gerade einen Parteitag gehabt hat, 13% minus 1.
Ja.
Ihr müsst doch schon langsam aufwachen, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Ihr seid fehlgeleitet, um ein Bibelzitat zu verwenden. Ihr müsst wieder am richtigen Weg kommen. Ihr seid rot und schwarz. Über den Neos rede ich gar nicht mehr. Die fliegen das nächste Mal aus dem Parlament raus. Ihr seid auf einem falschen Weg und das erkennt ihr nicht. Es ist immer Platz zur Umkehr. Die Zeit zur Umkehr ist eigentlich gesagt, eine neue Politik zu machen.
Das
zeigen die aber nicht.
Dreh dich nicht um. Sodom und Gomorra ist hinter dir, sonst wirst du zur Salzsäule erstarren, weil das natürlich nicht stimmt, was du da sagst. Ja. Die Umfragewerte hat er und das war ja seine Entscheidung.
Er hat gesagt,
entscheidet er sich für Österreich oder entscheidet er sich für die Umfragewerte? Und er hat sich für die Umfragewerte entschieden. Jetzt kann er zwar sagen, ich habe jetzt 35% oder ich habe 26% in den Rotdaten, in der Kanzlerfrage, aber er nimmt dafür in Kauf, dass durchaus auch unangenehme Maßnahmen kommen und kommen werden, ja, die du oft zu Recht kritisierst und auch ich zu Recht kritisiere, dass das auf die Menschen zukommt. Er hätte es verhindern können. Und weißt, ich muss da ehrlich sagen, jetzt hast du lang gebraucht, um das zu erklären. Nein. Das zeigt, dass natürlich...
Ihr habt es verraten, nein, die Leute, ist, und der Kickl kann es in den Spiegel schauen. Das ist doch was Feines.
Ja, das verraten Sozialdemokraten und die Kommunisten in den 30er Jahren.
Ja. Nur, weil du, das geht heute wieder.
Weil du plötzlich so Sympathien entwickelst.
So modern wie nie. Wer hat euch verraten, die Sozialdemokraten?
Ja, genau. Ja,
ich glaube, dass das einer der modernsten und aktuellsten Sprüche ist, die es gibt.
Danke, ich finde, also kulturell warst du immer schon ein Gewinn. Ja. Ich sage dir, wir müssen jedenfalls sehen, dass
die
das Problem,
das bei den Fenstern
raus dass du das, nein, du kannst nicht dauernd nur so tun, wie wenn Österreich nicht ein Land ist für alle, mit allen, für alle. Und da hat nicht nur die Regierung, über die oft sehr kritische Meinung, aber ich bin in der Familiennachzugsgeschichte und bei vielen anderen Dingen wirklich kritisch. Und mir ist das viel zu wenig, wie die Banken draufgekommen sind und die Energieunternehmen. Wollen wir gar nicht reden. Und mir fallen da noch Punkte ein. Ja. Und wir hätten die Mietengeschichte generell für alle Wohnungen lösen sollen und nicht so eine Zitzelbeschlusslage zu machen. Komplett, wenn wir eher einer Meinung. Aber Österreich besteht aus allen, mit allen, für alle. Und da gehört die Opposition dazu. Und wenn die Opposition quasi so sagt, das ist die Pontius Pilatus Opposition, die stellt sich her und sagt, ununterbrochen bringt uns bitte ein Schüttel Wasser, ich tue meine Hände in Unschuld wischen, bin dafür nicht in der Regierung, habe gute Umfragewerte und Österreich nach deiner Diktion leidet. Und das ist, was ich da mache, ein Plädoyer für Österreich. Ja? Und da gehören alle dazu, alle. Und du weißt, auch ich habe mit den Kickl im Parlament zusammengearbeitet, ich habe da ganz keine Barrieren, ich finde das lächerlich, wenn man jedes Mal sagt, die FPÖ unterbricht das Land zusammen. Nein, wir alle sind verpflichtet, zusammenzuhalten für dieses Land.
Ich würde einen Satz nur, in den Rohdaten hat die FPÖ plus 1, 30% und SPÖ und ÖVP haben miteinander 30%. Nur zum
ja.
Also da würde ich gern überhaupt lebenslang stagnieren bei dem Ergebnis, weil da seid ihr bei der nächsten Uhr überhaupt weg. Nein, man, 13 und 17 sind 30, ja? Und
ich
das hat allein die FPÖ. Was hast du stagnieren?
Ich habe nicht gejubelt, hast du das gemerkt?
Naja,
hast du mir jubeln
also,
gehört?
Auf dem Niveau würde jeder gern stagnieren. Davon träumst du seit 4 Jahren von so einem Niveau.
Ja, auf so einem Niveau, wo du sagst, wo die FPÖ ist, ist das Niveau, wo man keine Verantwortung hat.
Ja, weil sie ehrlich sind und die Leute nicht verhandeln.
Ehrlich? Ja, super.
Finde ich klasse.
Aber keine Verantwortung.
Es gibt Politiker, die die Wähler verraten.
Ja.
es gibt Politiker, die die Wähler nicht
feiern. Aber du musst einmal irgendwann, wirst du dich erklären müssen, wie du mit Verantwortungslosigkeit umgehst.
Das ist Robert, schau, die Menschen sind den Freiheitlichen wichtig und den Sozialdemokraten nicht. Und
das ist ich das respektiere ich.
Wir machen noch einmal eine Werbepause und dann schauen wir zum Abschluss noch auf die Persönlichkeitswerte, nämlich der Kanzlerfrage. Auch da relativ eindeutiges Bild, aber gleich mehr dazu. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück beim Wahlbarometer mit Josef Czapp und Peter Westenthal. Und zum Abschluss schauen wir uns noch die Kanzlerfrage an. Auch hier ist erstes einmal die Hochrechnung, eindeutiges Bild. Herbert Kickl würden 35% hochgerechnet zum Kanzler wählen, minus 2 zur Vorwoche. Christian Stocker 17%, gleicher Wert wie Andreas Babler, der kann immerhin 2 Prozentpunkte zulegen. 15% Beate Meindl-Reisinger, 6% Werner Kogler. Und dann hier gleich, würde ich sagen, im Anschluss auch die Rohdaten der aktuellen Woche bei der Kanzlerfrage. Hier kommt Herbert Kickl auf 26% plus 2. Christian Stocker, trotz Parteitag, bleibt weiterhin bei 12% der amtierende Kanzler, wird jetzt sogar von Andreas Babler wieder eingeholt, der ebenfalls bei 12% ist. Beate Meindl-Reisinger ist bei 10, Werner Kogler bei 4, 36% würden keinen dieser Kandidaten zum Kanzler wählen. Jetzt muss man sagen, wenn man das, was der Peter Westenthaler vorher bei der Sonntagsfrage gesagt hat, auf die Kanzlerfrage umlegt, da kommen Christian Stocker und Andreas Babler gemeinsam nicht einmal auf den Wert, den Herbert Kickl hat. Die wären nämlich 12 plus 12 bei 24%. Herbert Kickl ist bei 26%. Also irgendwas läuft da derzeit schief.
Ja, sicher, da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. So habe ich noch nie versucht. Ich kann ja auch Zahlen lesen. Und es ist völlig richtig, dass diese Umfragewerte derer, die gerade die Verantwortung tragen und in der Regierung sitzen, so sind, wie sie jetzt sind. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe schon Regierungen erlebt in meiner hochaktiven Zeit, wo man auch unangenehme Sachen machen musste. Und der Vernitzki hat es einmal auch mit Maastricht Probleme gegeben. Ja. Aber der war immer. Der war 50-60%. Also ich kann ja nur, das ist ja, da fange ich ja zum Träumen an, wenn ich an diese Werte denke. Also das ist in der Tat nicht befriedigend, ist etwas, wo man sich die Frage stellt, wenn die noch länger regieren und dann noch andere Maßnahmen auch noch machen, ob es da noch eine Kante nach unten gibt oder wo Verantwortung auch honoriert wird. Und man sagt, okay, mal unangenehme Sachen, aber jetzt sollen sie es einmal probieren und sollen sie es einmal machen. Sie kriegen einen Vertrauensvorschuss, den sich im Moment dann in einem äußerst bescheidenen Ausmaß, muss ich sagen. Also ich bin nicht zufrieden. Das kann man ja ganz offen sagen und mal sehen, ob sich das noch verbessert oder ändert. Aber weil Sie gesagt haben, trotz Parteitag 12%, für die Leute ist offensichtlich die Wahl des Stocker ein notwendiges Übel gewesen. Eine Partei braucht ja irgendeinen Vorsitzenden. Jetzt haben sie halt den Stocker genommen. Ja. Und das ist ja das Problem. In so einer Situation hast du ja irrsinnig viel Staudenhocker, wie man sagt in der Fachsprache. Da gibt es sicher einige, die diese, vielleicht sogar die Qualifikation hätten, ÖVP-Obmann, und vielleicht in die Regierung zu gehen. Aber die sitzen in der Staude, schauen zu und warten, bis das daneben geht. Und dann wird man sehen, was dann rauskommt. Das ist für die Demokratie nicht gut. Und dadurch ist es das, wie es ist. Aber der Stocker schafft es in einem gewissen Sinn mit dieser der Bulle vom Ballersplatz Politik oder Auftreten, sich da etwas zu etablieren. Also abstürzen tut er nicht, was auf diesem niedrigen Niveau eh nicht ganz einfach ist, muss ich sagen. Aber im Endeffekt ist es so. 36% Kanzlerfrage Rotdaten, dass du immer wieder das ansprechen und sagst, 36% wollen eigentlich keiner dieser Kandidaten da. Das ist wirklich viel. Das ist, bald werden die 40% auch noch erreichen, noch gute Nacht. Also das ist schon ein Warnsignal an alle Akteure. Das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Aber ansonsten Respekt vor demjenigen, der da diese Liste anführt. Ja, er hat sich heute halt entschieden für Umfragewerte und nicht für Österreich und ich nehme das zur Kenntnis.
Herr Westenthaler. Eindeutige Werte, muss man sagen.
Für aber Respekt.
Ja, man muss nur immer irgendwie einmal auch von einer Woche zur anderen konkurrent und nachvollziehbar sein. Denn letzte Woche, nur weil es einmal in den Rotdaten, warum auch immer, der Herr Beutelmeier erklärt das oft sehr nachvollziehbar, mit Kohorten, einmal kommt die Kohorte dran, einmal die, das ist halt so, was das Sample da erwischt. Letzte Woche ging es ein bisschen runter in den Roten.
Minus 4.
Und der Herr Josef Czap hat sich hergesetzt und hat gesagt, ja, das ist jetzt die nachhaltige Trendwende ins Minus. Ja, und heute ist der Herbert Kickl der Gewinner. Der
nur plus 2.
Plus 2.
Minus 4 vorige Woche.
Auf ein Niveau.
Hohes Niveau.
Sagt der Josef Czap nur, hat einen Parteiobmann mit 12%.
Ja.
Und 12% und setzt sie her und sagt, es ist, sind eh nur 26%.
Ja, wird ja schon kritisch aussehen.
Josef, du, ne? Naja, aber das ist ja peinlich.
Bei allen
aber das ist wirklich peinlich. Ja. Wenn ich du war, setz sie mir her, das, ich bin ein Sportler.
Aber
ich bin sportlich fair. Weißt, ich komme aus dem Sport, ich habe selber Fußball gespielt. Und wenn ich verliere, verliere, wenn ich gewinne, gewinne.
Ja,
weißt du, was ich machen
verloren.
Tät, wenn es umgekehrt war?
Ja.
Ich tät dir die Hand geben. Ich tät dir gratulieren, tät sagen, boah,
tolle Leistung. Ich habe gesagt, Respekt.
Du bringst das nicht übers Respekt. Herz, einmal zu sagen, der Herbert Kickl ist im Moment bei Weitem die Nummer 1,
das
ist halt so.
Ja, das
sondern du sagst, er hat nur 26% bei einem Parteivorsitzenden der SPÖ mit 12 und bei einem Kanzler mit 12. Die miteinander haben nicht einmal den Wert von Kickl, weil miteinander haben sie 24% und nicht 26%. Und das ist,
aber es ist keine Sportveranstaltung.
Ich muss dich ja wirklich enttäuschen, ich hoffe, du weinst jetzt nicht, es ist hier keine Trendwende zu erkennen. Es geht schon wieder auf und ich bin ganz sicher, dass auch Österreich morgen, weil sie ja vorige Woche vom großen Absturz berichtet haben, morgen wieder vom großen Aufstieg des Herbert Kickl. Das ist halt von Woche zu Woche so.
Ist Opposition
nur man kann es nicht aussuchen. Entweder man sagt, für mich zählen die Rotdaten, mag sein, oder es zählt die Hochrechnung. Für mich zählt halt immer die Hochrechnung. Aber okay, und wenn man jetzt den Punkt nimmt, was ist denn passiert? Es ist passiert, dass der Babler nachhaltig seine Wähler verrät. Deswegen bleibt er picken bei Familien und Freunden mit 12%. Er hat die Pensionisten verraten, die Pendler verraten und er hat die Arbeitnehmer in dem Land verraten. Weil die müssen alle becken. Und er hat es nicht geschafft, eine wirkliche spürbare Bankensteuer zu machen, weil die Banken tragen weniger zur Budgetsanierung bei wie die Pensionisten. Das muss man sich alles einmal vorstellen. Allein das ist ja der Abgesang einer Sozialdemokratie. Und jetzt komme ich noch zur ÖVP am Schluss. Du musst es einmal zusammenbringen, dass du mit großen Tamtam einen Parteitag machst, mit 2000 Leuten, zusammengekratzt hast, kurz herangekarrt mit den Autobussen, tagelang 24 Stunden in den Medien titelseitig bist und weißt, was das Ergebnis ist? Für einen Kickl plus 2%. Das ist das Ergebnis des ÖVP-Parteitags. Wenn das so ist, sollten die jede Woche einen Parteitag machen. Vielleicht ist das gescheit. Und jetzt sage ich da, warum? Weißt du, was der Fehler in der Inszenierung der ÖVP war? Und jetzt alle die Ohren spitzen und zuhören, die den Parteitag verbrochen haben. Du kannst nicht in so einer Situation, wo es den Menschen schlecht geht, wo jeden Tag eine Hiobsbotschaft kommt und noch ein höheres Defizit und noch mehr Schulden und noch mehr Geld und noch mehr Zahlen, kannst du nicht einen Johl- und Feierparteitag machen? Das war ja Champagnerlaune, die dort stattgefunden hat. Die haben sich dort beklatscht, gefeiert, abgepuzzelt, wie wenn es kein Morgen gäbe. Die haben denjenigen, den Herrn Nehammer, um es noch einmal zu sagen, der unser Land an die Wand gefahren hat, mit seiner furchtbaren Politik, der größte Versager der Zweiten Republik in der Politik, der unser Land wirtschaftlich in die Luft gesprengt hat, den haben sie dort abgefeiert, als wie wenn er der Held war. Und wenn du solche Bilder lieferst über die Medien, dann wird sich jeder denken, das haben sie noch alle, leben die auf einem anderen Planeten, in einem anderen Land, dem Volk geht es schlecht, die kassiert man ab, aber selber beklatscht und feiert sich in Champagnerlaune. Das geht dann so aus, wie es ausgeht. Das kann nicht gut ausgehen. Wir haben, und das ist der Befund, wir haben in der Regierung SPÖ, ÖVP und NEOS, wir haben Politiker, die es verlernt haben, auf die Menschen zu hören und das überhaupt nicht verstehen, wie es den Menschen geht, die abgehoben sind. Eine abgehobene Politikerkaste, die uns jetzt eine Belastung nach der anderen schenkt, die jetzt das private Vermögen, die Sparbücheln angreift. Ja, und so werden diese Umfragen uns von Woche zu begleiten und der Josef Czap wird halt wie in den letzten 2 Jahren auch die nächsten Wochen immer weinen.
Du bist ein Böser. Aber jetzt sage ich dir was. Warum die am ÖVP-Parteitag stimmungsmäßig sich sozusagen versucht haben, die Champagnerlaune hineinzusteigern, hängt damit zusammen, dass die natürlich alle einen Zweifel haben. Ist doch klar. Ja? Du hast gerade die Regionalliga an der Spitze der ÖVP bei einer Bundespartei. Na, das ist ja so. Die wissen das auch. Du hast einen dort fuhren, der die Leute aufpassen. Beschummelt hat.
Babler ist auch Regionalliga.
Nicht Stadtliga, gesagt, ich habe gesagt Regionalliga. Na, und die haben jedenfalls dafür zu getan, wie man das letztlich jetzt seit Julius Raab und seit Leopold Fiel und Wolfgang Schüssel, einer der größten und begabtesten Parteivorsitzenden waren. Das ist halt dort die Regie, warum die das machen, weiß ich nicht, die Attacken nach links und rechts und das in einer Zeit, wo das Budgetdefizit noch sich verdoppelt hat. Theoretisch hätten die müssen eine selbstkritischen Parteitag machen, einer der kritischen Aufarbeitung. Was waren unsere Fehler? Wieso sind wir dort, wo wir sind?
Dem Ernst der Lage
entsprechend. Ja, dem Ernst, ja, da bin ich ja deiner Meinung.
Erkennen den Ernst der
Lage. Das haben die aber nicht drauf. Ja, das ist, die kommen zusammen, ja, und ich weiß nicht, wie die in die Champagnerlaune gekommen sind. Dort wird es irgendein niederösterreichischer Sekt gewesen sein. Ja, und sagen, hey Leute, die haben nicht ganz einfach denken die. Der Stocker, ja, er ist, wie er ist, aber das hätten wir ihm gar nicht zutraut. Der wird einfach Kanzler. Also sind wir wieder Kanzler. Ja, seit 37 Jahren, immer das
Zwar nur mit 12%,
ewige, aber... Die ewige Kanzlerpartei, ewig, ja, Rufzeichen.
Dank der SPÖ.
Und das ist, na gut, dank leider. Der Wähler, die dazu geführt haben, dass der mehr Stimmen gehabt hat als die SPÖ, leider.
Ja. Sonst war der Babler Kanzler, Gott behüte. Das war ja noch schlimmer.
Bitte mehr Respekt
für meinen Parteivorsitzenden. Die nächste Regionalliga.
Du musst einfach mehr Respekt haben gegenüber meinen Parteivorsitzenden. Das möchte ich schon einfordern, weil ich auch beim Herbert Kickl einen Respekt. Ja. Ich kann nur Kritik schon auch üben. Ja. So, und das ist die Lage. Und jetzt hast du die drei Parteien, die an der Regierung sind, mit 12, 10, die Vorsitzenden. Und der nicht an der Regierung ist, profitiert davon, dass er nicht in der Regierung ist und hat das Mehrfache von dem. Und 36% schauen kritisch zu und wollen keinen von denen. Das ist die Lage.
Sie haben begonnen. Schlusswort hat der Betreffende heute.
Ich genieße den Moment, wie jede Woche, bei diesen Umfragen und freue mich schon auf die nächsten Umfragen und vor allem auf das Wiener Wahlergebnis, das sehr gut werden wird. Gut,
nächste Umfrage gibt es auf jeden Fall nächsten Donnerstag. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Hier geht es aber gleich weiter bei Fellner Live und zwar mit dem Duell am Donnerstag mit Leo Lugner und Veronika Born-Mehner.